Das ist eine der beiden Stellen, die es auf der Welt gibt, wo alles getestet werden musste oder sollte, was das Militär nutzt. Von der Taube über einen Hund, über ein Pferd, über einen Stahlhelm, über die Zahnbürste, über jeden Panzer, über jeden LKW. Es wurde alles hier getestet. Alles hat damals einen Stempel von Cummersdorf gehabt.
Ja, hallo, wir sind jetzt heute, also wir natürlich wie immer ist Steffi und ich sind in der Versuchsstelle Cummersdorf Gut. So habe ich das doch richtig gesagt, oder?
Im Technisch-Historischen Museum, und zwar beim Förderverein Museum Cummersdorf e.V.
Genau, und diese Folge, ihr Lieben, hallo erstmal, die wird aus verschiedenen Materialien zusammengeschnitten werden, weil ich schon vor vielleicht 2 Monaten, ich glaube, es war im April oder im März schon mal hier war und die super interessante Führung mitgemacht habe mit dem lieben Sven-Uwe Staum. Da kommen wir aber später noch zu und das Ganze wird also dann ein bisschen zusammengeschnitten. Aber jetzt heute im schönen Monat Mai sitzen die Steffi und ich zusammen mit Riet, bitte.
Mit Frau Maschke und mit Frau Fabienne Gewehrt. Hallo, hallo,
Hallo.
hallo.
Und vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass wir heute hier sein dürfen. Und Sie sind ja jetzt hier als Vertreterin des Vereins. Wie heißt der Verein nochmal ganz genau?
Förderverein Museum Cummersdorf e.V.
Genau. Und wenn Sie sich vielleicht mal vorstellen würden, welche Rolle haben Sie in dem Verein? Genau. Oder wer sind Sie?
Ja, fange ich mal an. Mein Name wurde schon gesagt. Ich bin die Rita Maschke. Habe vor ungefähr 6 Jahren hier Führungen mitgemacht. War irgendwann im grauen November, an einem Samstag und an einem Sonntag. Ich fand das Ganze sehr interessant und habe mich da denn dafür entschieden, mich hier vereinsmäßig zu engagieren. Bin dann in den Verein eingetreten. Glaube ich, es dauerte auch nicht lange, habe ich Sonntag den Museumsdienste mit übernommen, bin ja so ein bisschen da reingewachsen. Und es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich hatte nur leider in der Vergangenheit nicht immer allzu viel Zeit, mich mit dem Ganzen zu befassen. Ich war noch bis Ende letzten Jahres berufstätig. Seit dem 1.1. habe ich mein Arbeitsleben, mein offizielles hinter mir gelassen
Was
und
eigentlich
kann mich
kein.
hier dem Verein etwas mehr widmen. Ich bin seit wann bin ich im Vorstand? Seit über einem Jahr.
30.04.2022.
Ja, also ich bin jetzt schon ein bisschen was im Vorstand, habe den ganzen Part Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und sowas übernommen, pflegt die Homepage und so weiter. Und ja, wie gesagt, das soweit zu mir.
Jo.
Frau
Ja,
Fabian Gewehrt.
genau. Ich bin die Ellen Fabienne Gewehrt. Ich habe arbeitsmäßig angefangen hier in der Kreisverwaltung bis 2016 und habe die militärischen Altlasten unter mir gehabt, unter anderem auch Cummersdorf, Sperrenberg, Wünsdorf, also den ganzen Kreis Teltow-Fleming. Und bin dadurch mit dem Verein hier natürlich, der sich am 9.8.1990 gegründet hat, sehr schnell in Verbindung gekommen und bin auch sehr schnell mit dem Verein immer arbeitsmäßig zusammengekommen und auch im Verein gewesen. Und ja, und habe mich dann seit 2019 im Prinzip dazu entschlossen, auch mit im Vorstand zu arbeiten und als Schatzmeisterin. So, ja, und das war hier ein großes Problem, weil das hat vorher im Prinzip alles so ein bisschen, naja, war eine Bürgervereinigung, ja,
Wie das ist, Mutter, übe
hatte
noch.
Schliffen, es war eben, und wir hatten dann auch ein bisschen Ärger. Und jetzt läuft das aber. Wir werden jetzt in den nächsten 10 Tagen unsere Gemeinnützigkeit wieder erreichen. Für die letzten 3 Jahre wieder.
Super.
Wir haben im Januar schon im Prinzip unsere Steuer abgegeben und haben, wie gesagt, schon den Bescheid gekriegt von Frau Globig, dass das alles super gelaufen ist und dass wir gemeinnützig werden.
Super, Glückwunsch. Das ist doch gut, dass das geklappt hat.
Ja.
Also, liebe Frau Maschke, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie kommen gar nicht hier aus der Gemeinde, sondern aus
Richtig, aus
Ludwigsfelde.
Wackersfelde.
Genau, und Sie wohnen in?
Klausdorf.
In Klausdorf. Ach, da sind wir wahrscheinlich Nachbarn. Ja, ich wohne
Wir
auch
waren
in
mal
Klausdorf.
zusammen bei einer Silvesterfeier, möchte ich mal sagen.
Im Bahnhof.
Im Bahnhof. Die erste Silvesterfeier, ja. Der Name hat mir sofort
bei Christoph. Das ist 10 Jahre her. 9, 10 Jahre vielleicht noch nicht, aber 8 oder 9, natürlich.
Ja, klar, ist die Welt.
Also meine Frau natürlich auch, die war natürlich auch dabei. Da haben wir an einem Tisch gesessen, klar. Ja. Logisch.
So trifft man sich wieder.
Das Gesicht kam mir bekannt vor.
Ja, mir auch.
Leider jetzt mit dem Verein.
Ich wollte fragen, Sie haben ja schon so ein bisschen gesagt, Frau Maschke, also Sie sind, haben hier eine Führung mitgemacht und fanden das interessant.
Genau.
Und Sie, Frau Bjunke-Wehrt, Sie haben ja direkt eine berufliche Verbindung dazu, da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Aber mich würde interessieren, ohne dass wir bis jetzt über den Verein gesprochen haben, was hier alles so passiert, was fasziniert hier einen? Warum haben Sie begonnen, sich hier zu engagieren?
Ich sage mal, das ist einmal das Historische, was hier passiert ist, und vielleicht zu meiner Vorgeschichte. Ich war viele Jahre, 15 Jahre, ein bisschen mit Thüringen verbandelt. Und zwar hat mich damals mein Freund, hat sich intensiv mit der ganzen Sache Einlagerung von Produktion, von Kunstgütern und so weiter beschäftigt, und dadurch bin ich in die Sparte reingerutscht. Also da wurde ja in Thüringen, wurde ja viele Produktionen unter Tage verlegt, im Oertelsbruch und so weiter, und mich hat das damals schon so ein bisschen fasziniert, aber ich bin nur am Rande mitgelaufen. Ne? Also aus dieser Zeit, was da alles militärisch passiert ist, was entwickelt wurde, wo was hingegangen ist und so weiter. Ich bin da aber nur so am Rande mitgelaufen und fand ich aber immer schon sehr interessant. Und ja, als ich mich dann getrennt habe, ist mir die Sparte weggebrochen, um es mal so zu sagen.
Aber wenn ich noch mal kurz unterbrechen darf, weil es interessiert mich wirklich.
Der Bernsteinzimmer ist
das,
ne?
Das Bernsteinzimmer, ja. Ich bin da so in eine Gruppe reingerutscht. Die haben auch da Forschungen gemacht. Und ich war eigentlich nie die aktiv Beteiligte, aber ich konnte stundenlang zuhören und bin dann auch mit rausgegangen.
Ja.
Na? Und das ist mir dann da so weggebrochen. Kontakte habe ich noch, aber ich fahre da nicht mehr so hin. Und da kam mir das so ein bisschen gelegen. Das hängt ja teilweise auch mit zusammen, mit der V1 und so weiter. Im Oertelsbruch wurden die Triebwerke getestet. Und da habe ich gedacht, Mensch, da unten kannst du nicht mehr, aber hier vor Ort ist was. Machst du mit. So bin ich hier reingerutscht, ja.
Frau Bjunke-Wehrt. Bei mir war es ganz anders. Der heute Chef, der Ralf Keim, der hat einen Bruder gehabt, der leider verstorben ist, und der hatte ja den Verein mit gegründet, und der war Ordnungsamtsleiter hier. So, und der hat mich die ganze Zeit immer, wenn ich irgendwie raus musste, irgendwohin, ist ja schwierig, sich da draußen zurechtzufinden. Und mit Uwe bin ich dann einfach mal hier über die Liegenschaften, der hat mich hier reingeführt, und ja, war eigentlich nur ein tolles Zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit, diese gesellschaftliche, ich bin eigentlich im Verein gar nicht mal so, ich bin auch in einem anderen Verein, im Bestensee zum Beispiel, gar nicht mal so wegen dem Thema, sondern die Geselligkeit im Verein, die Arbeitseinsätze, das einfach das Mitmachen, das Zusammensitzen, das macht mir Spaß.
Deswegen geht man ja auch, das ist ja
nicht. Und das ist eigentlich mein Thema, gar nicht mal so, die Geschichte macht man so nebenbei, interessiert einen mit, aber ist nicht das Vorrangige, ist bei mir wirklich die gesellschaftliche Arbeit.
Genau. Und vielleicht mal für unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die die Gemeinde noch gar nicht so gut kennen. Wir haben ja vielleicht auch ein paar Neubürger, die den Podcast hören, oder ganz bestimmt. Vielleicht wisst ihr gar nicht, wovon wir reden. Also wir begeben uns mal mit euch auf eine kleine Tour. Ihr fahrt nach Sperrenberg, das kennt ihr bestimmt. Fahrt am Rewe vorbei und dann fahrt ihr weiter nach Süden. Dann biegt ihr aber nicht nach links, sondern nach rechts ab, wo es dann Richtung
Kummersdorf gut geht.
Richtung Kummersdorf gut, Richtung Luckenwalde im Prinzip auch. Und dann kommt als nächstes Jahr die Kreuzung, Kummersdorf gut. Und dann biegt ihr rechts ab und noch vielleicht mal 100 Meter, dann steht dort Museum. Mhm. Und dort ist das Museum, das wir schon erwähnt haben. Und das ist wirklich ganz spannend. Wir werden ja in dem Podcast viele kleine Beschreibungen des Museums haben. Aber vielleicht können Sie beide doch noch mal kurz zusammenfassen. Und dann kommen wir zum Verein. Was ist denn hier in dem Museum, wenn man das in ein paar Sätzen sagt? Was kann man sich hier anschauen? Was ist das Besondere hier?
100 Jahre Militärgeschichte.
Ja.
Also wirklich vom Kaiser über die Nazizeit bis zur russischen Besetzung und einfach alles.
Und für die Leute, die es überhaupt nicht wissen, was für eine Militärgeschichte, also was ist hier passiert?
Das ist eine der beiden Stellen, die es auf der Welt gibt, wo alles getestet werden musste oder sollte, was das Militär nutzt. Von der Taube über einen Hund, über ein Pferd, über einen Stahlhelm, über die Zahnbürste, über jeden Panzer, über jeden LKW. Es wurde alles hier getestet. Alles hat damals einen Stempel von Kummersdorf gehabt. Es ist das größte Flächendenkmal.
Ja.
Ja. Wir haben insgesamt 3600 Hektar an Fläche und davon stehen 2200 unter Denkmalschutz.
Erstmal herzlichen Dank, dass ihr hier rausgefunden habt. Nach Brandenburg, nach Preußen, von Berlin wahrscheinlich hauptsächlich und aus dem Bernigen, aus dem Harz sind auch welche dabei. Das ist eine außerordentliche Ehre für uns als Verein hier, so ein spezielles Thema mit euch heute zu bearbeiten. Wird für manche eben teilweise langweilig, für manche eben vielleicht zu wenig Information, aber letztlich ist es ja nur ein Abriss der langen Geschichte von Kummersdorf und Region. Eine lange Geschichte, die ja irgendwo auch beginnen muss und um nicht da ganz zu weit auszuholen. Aber nochmal ein bisschen organisatorisch davor. Wir sind irgendwie 52 Mitglieder im Verein und jetzt schon über viele, viele Jahre, seit 94 oder 95, beschäftigen wir uns mit der, ja, sagen wir mit dem Wachhalten der Informationen hier auf dem Platz. Wachhalten heißt, es gibt keine Unterlagen mehr darüber. Und ihr werdet zum Tagesende, dann um 14, 15 Uhr, auch wissen, warum. Jegliche Informationen, weder im Netz noch in den Bundesarchiven, noch in Moskau, noch in Washington, freigegeben werden. Dazu will ich mich jetzt gar nicht weiter äußern. Ich bin der Sven und bin seit vielen Jahren hier auch dabei. Arbeite selbst in dem Thema chemische Sicherheitstechnik, heißt es heute. Hier hinter uns so die Bundesanstalt für Materialforschung, die ist nicht der direkte Nachfolger dieser Prüf- und Erprobungsstelle Kummersdorf, aber ja, man kann schon Parallelen damit aufzeigen. Also die Bundesanstalt für Materialforschung, sagt euch das was, ja, die BAM, ist eigentlich nur durch Feuerwerkskörper so ein bisschen bekannt geworden, aber wir machen eben doch heutzutage andere Dinge. Die Wasserstofftechnologie bringen wir vorwärts und hier so alte Autos mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben, das ist so ein bisschen unser Ziel und dabei die Sicherheit nicht aus dem Auge zu verlieren. Also bei uns steht drüber Technik, Sicherheit und in Technik und Chemie oder so ähnlich. So, das ist meine Vita. Sven, BAM, Mitglied hier im Verein. Gut, so, jetzt fangen wir an. Wo fängt man so ein Thema an? Natürlich in der Geschichte und wir gucken zurück. 19. Jahrhundert. Und da gab es die napoleonischen Kriege auf preußischem Gelände und es gab diese drei Einigungskriege im 19. Jahrhundert. Und dieser deutsch-dänische Krieg beispielsweise, der deutsch-österreichische Krieg und der deutsch-französische Krieg zu erwähnen und der wurde ja von Preußen auch recht erfolgreich geführt. Und den Vorsitz in Richtung, welche Waffen werden eingesetzt in diesen Kriegen, hatte damals die glorreiche Organisation Artillerieprüfkommission, APK genannt. Die APK ist so eine Art Vorläufer des späteren Heereswaffenamtes. im Zweiten Weltkrieg drin, aber da bin ich noch gar nicht. Ich möchte das auch in den Epochen nicht zu weit auseinandertreiben und durcheinander bringen. Also wir sind jetzt im 19. Jahrhundert bei Napoleon und der Artillerieprüfkommission, die in Berlin ihren Hauptsitz hatte. In Berlin, Groß-Berlin, saß diese Gruppe von alten oder auch jungen Offizieren mit so gezwirbelten Bärten und Pickelhauben, und die haben in Berlin Tegel, sagt euch vielleicht noch, das gab da mal einen Flughafen. In Berlin Tegel hatten die so einen Schießplatz, so einen Erprobungsschießplatz für Kanonen, Haubitzen, Mörser, eben Geschütze. Der lief wirklich so, wie die Start-Landebahn in Tegel heute noch läuft, von Ost nach West. Ich glaube, so um die 6 bis 8 Kilometer lang. Und das reichte damals in dieser Zeit auch gut aus, diese Wegstrecke, nicht, die 8 Kilometer, um damalige Kanonen einzuschießen. Und ihr wisst wahrscheinlich, bei Kanonen, das ist ja nicht nur ein Rohr, was man da bestückt mit Treibladung und Granate, sondern da gibt es ja noch so ein paar wissenschaftliche Ansätze, wie man zum maximalen Erfolg oder zum maximalen Einsatz dieser Granate kommt. Dafür war diese Prüfkommission eben da. Die haben sich alle Monate beisammengesetzt, mit der Industrie damals zusammen. Die Firma Krupp und die Firma Rheinmetall, ich glaube, die gibt es heute sogar noch, die haben damals gedacht, naja, so ein Gentleman Agreement, nicht? Welche Waffen können wir gegen den Feind einsetzen? Ich also jetzt moralisch gesagt, wir sprechen immer über den Krieg und über Vernichtung von Menschen und das schwere Leid war dadurch, aber heute bleiben wir mal beim Technischen, und das Moralische müsst ihr für euch vielleicht abklären. So, wir sind ja im 19. Jahrhundert, die Kriege, Artillerieprüfkommission, der erfolgreiche deutsch-französische Krieg, Kanzler Bismarck, Otto von, der war damals, also für mich persönlich war der letzte, sag ich mal, weitblickendste und strategisch gut aufgestellte Kanzler, den das Deutsche Reich hatte. Wurde ja nie wieder so erreicht. Meine Auffassung. Der war so blickig, der hatte gesagt, na gut, wenn Großdeutschland 1871 sich so aufstellt, mit der Einigung Norddeutscher Bund, Württemberg und die ganzen Stadtstaaten und Schlesien, Pommern, das ist ja dieses Großdeutsche Reich, könnte ihr wohl gerne so auszuweisen, hatten wir alle in Geschichte. Dann bedarf es aber auch dem Weitblick zu sagen, der England und der Erzfeind Frankreich, die werden die Sache nicht ganz unbeobachtet lassen. Nicht? Preußen als Kernland von Großdeutschland, blieb ja bis 1945 Preußen, der preußische Staat, das erweckte Leute Begehrlichkeit in der internationalen Welt. Und der Bismarck und der Moltke, sag ich mal, jetzt auch große Militärstrategen, die wussten ganz genau, wenn wir jetzt nicht dranbleiben am Thema Waffenentwicklung und Waffenerprobung und immer besser sein als der Feind, dann wird uns eines Tages eben der nächste Krieg überziehen. Und ja, der Erste Weltkrieg, der zeichnete sich damals 1871 noch nicht ab. Aber ich glaube, der Bismarck und der Moltke, die spürten doch, dass wir, also deutsche und preußische Heer, weiter auszurüsten war. Und da komme ich wieder auf Tegel zurück. Tegel mit den 8 Kilometer Schießbahn reichte natürlich dann im Laufe der Jahrzehnte nicht mehr aus. Und die Herren dort im Ministerium, im Kriegsministerium, die überlegten sich, wo können wir neue Plätze, Prüfplätze bauen. Und ja, ihr merkt ja nicht, ich komme schlussendlich jetzt auf den Kummersdorfer Forst zurück. Das war staatsfiskalischer Wald, den brauchte man nicht akquirieren und Gemeinden umsiedeln. klar, so ein paar Pachtsachen wie ein Sperrenberg, die Seen, die waren gepachtet irgendwie dann doch vom Reichswehramt, aber letztlich der Kummersdorfer Forst, da wo wir heute sind, der war Staatsgebiet. Und somit hat man gesagt, okay, da gehen wir raus. Dazu braucht es aber irgendwie auch eine Transportmöglichkeit daraus. Die sollten ja nicht täglich, also die sollten nicht hier erstmal nicht hier wohnen, sondern so eine Testmannschaft, die hier in Gedanken war, die sollte eben täglich anreisen und abends wieder zurück mit der Eisenbahn. Und die Sache wurde dann später ausgebaut, dass man eben doch Kasernen hingebaut hat und doch Unterkünfte und Heeresarbeitersiedlungen, die einzige damals in Deutschland, hier etabliert hat, sodass sich doch so eine Kernmannschaft später gebildet hat. Aber wir sind ja immer noch bei der Eisenbahn, die hier von Schöneberg über Zossen, Kummersdorf nach Jüterbock später diese Initialzündung für den Prüfplatz hier gelegt hat. Nicht? Also 1871 der Krieg, 1875 die Eisenbahn. Sogar schon im Herbst, überlegt man, ein halbes Jahr haben die gebraucht, um eine Linie von Zossen hier rauszulegen. Wäre heute ein Ding der, wie sagt man, Unmöglichkeit. Das sind 45 Kilometer und hätte man heute nicht geschafft, haben sie aber damals gemacht. Jedenfalls im Herbst, im Oktober 1875, kann man sagen, ist dieser Prüfplatz hier aufgeschlossen worden. Ne? Also
ihr seid aber noch nicht in der UNESCO, ne? Als Weltkulturerbe.
Nein, wir haben eingereicht und unser liebes Kulturministerium hat das abgeschmettert mit dem Satz, es würde die umliegenden Gemeinden stören, wenn wir hier sowas machen.
Ja, ich hatte damals eine andere Erklärung bekommen, die aber nicht weniger lächerlich war. Mhm. Wann hat man da die Möglichkeit, immer mal wieder sich dahin zu wenden? Wisst ihr, wie regelmäßig?
Naja, mit Hilfe des nächsten Bürgermeisters vielleicht, das war, wie gesagt, und mit Hilfe des Denkmalschutzes und der oberen Denkmalschutzbehörde gemeinsam nochmal versuchen einzureichen, dass wir auf die Tentativliste kommen.
Genau.
Aber ich denke mal, solange wie wir unsere jetzige Ministerin haben, wird nicht sein.
Nichts passieren.
Sie ist absolut gegen Militär.
Trotzdem nichtsdestotrotz dranbleiben. Also Leute, habt ihr gehört, das nächste Mal, wenn wir unseren neuen Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin haben, dranbleiben, einfach sich an die direkt an, wo wendet man sich dahin, unsere Denkmalschutzbehörde?
Naja, die Zusammenstellung geht übers Ministerium, ne? Kulturministerium.
Genau. Gut, also das heißt, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr erfahren. Es gibt hier das Museum, das ist relativ nah an der Straße nach Stülpe-Luckenwalde, genau, die heißt auch Straße nach Luckenwalde, glaube ich, genau liegt, mit dem kleinen Schild. Da gibt es also das kleine, aber super spannende Museum. Und dahinter gibt es eben die große Fläche, von der gerade gesprochen wird, die man auch besichtigen kann, allerdings nicht im Sommer wegen Waldbrandgefahr. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal wieder bis weit in den Herbst warten und dann sind die Führungen auch schon ausgebucht. Wir werden die Webseite des Vereins und des Museums natürlich auf unsere Webseite tun.
Dann geht's los. Der erste Schuss fiel natürlich nicht im Jahr 1875, sondern 1883. Da kamen so die ersten Kanonen so ein bisschen. Man musste ja hier vorbereiten, nicht? Die mussten so eine Nulllinie, wir gehen gleich ans Modell und zeigen uns mal, was eine Nulllinie ist und was eine Schießbahn ist. Das will ja vielleicht auch nicht jeder, muss ja auch nicht. Aber ich sag mal, die Kanonen jeglichen Kalibers mussten ja irgendwie fest im Boden verankert werden. Und das ist die Nulllinie. Und von der Nulllinie ging alles aus, nicht? Und da schoss man in den Raum rein. Und zwar auf der Schießbahn Ost, dann müssen wir ja wahrscheinlich doch mal zum Modell jetzt latschen, hier hinter, dann sieht man es besser. Wir sind jetzt am Modell der beiden Schießbahnen Ost und West, die, wie gesagt, von Tegel hier rausgelegt wurden. Tegel hatte eine Schießbahn und jetzt Kummersdorf hatte dann irgendwann zwei Schießbahnen. Die Nulllinie sind da, wo die so eine Batterie, nennt man das, wo Kanonen aufgestellt werden, fest im Boden mit Ketten und mit Schrauben verankert. Jeglichen Kalibers, das größte Kaliber, was hier geschossen wurde, war die 42 cm dicke Bertha im Ersten Weltkrieg. Ansonsten eben 10,5, 21, helft mir, wenn ich was vergesse. Die sind alle von der Nulllinie aus in den Raum 12, 13 Kilometer Richtung Lüdersdorf geschossen worden. Und nicht nur einen Tag, sondern auch nicht eine Woche, einen Monat, sondern jahrelang. Jahrelang, Tag, teilweise auch in der Nacht, sodass ihr wahrscheinlich im Gefühl habt, wenn man jahrelang schießt und alle Kanonendaten und Reichweiten, Zielgenauigkeiten, Geschossgeschwindigkeiten, wenn man das alles dokumentiert, und Preußen ist ja irgendwie dafür bekannt, alles zu dokumentieren. Da hat die Geschichte noch andere Beispiele, dass alles aufgeschrieben wurde. So auch hier in Kummersdorf. Und im Nachgang, nicht, kann man sagen, wenn diese Bücher jetzt irgendwo in den Archiven liegen, die liegen da nicht, die werden immer noch benutzt. Und wenn man eine Kanone im Panzer einbaut, wenn man Kanone neu projektiert, sind diese Daten heute noch essentiell. Die kann man nicht vom Tisch hauen. Deswegen gibt es so gut wie gar keine Unterlagen von Kummersdorf, die wir als Laien, als Verein hier bekommen. Das ist unmöglich, weil es eigentlich einfach streng geheim immer noch ist. Und überlegt mal, wie lange das her ist. Ne? Und jetzt 80, 90, 100, weit über 100 Jahre Schießerfahrung. Und das macht den Schießplatz Kummersdorf so einzigartig. Weil nur hier in Kummersdorf, bis zur großen Eisenbahngeschütze natürlich nicht. Die See- und Eisenbahngeschütze, die waren dann in Hillersleben und Rügenwalde, davon habt ihr bestimmt schon gehört. Aber sämtliche Gerät, was praktisch bis 42 cm ging, und das war die Hauptmasse der Heeresausrüstung, die wurde hier in Kummersdorf geprüft und getestet. Okay. Die Schießbahn West ist erst im Ersten Weltkrieg entstanden, die Schießbahn Ost 1885. In der Breite, 1 Kilometer breit, hatte eine Schießplatzbahn an der linken Seite, die Spur 750 mm, bis hoch zum 13.000 Meter Punkt und etwa 55 Beobachtungs- oder Sicherungsstände an den Seiten. Das sind also gepanzerte und gebunkerte Gebäude, wo Soldaten drin standen mit einem Fernglas oder mit einem nicht getrübten Auge und haben rausgeschaut und gesagt, Granate durch, Granate Treffer, Granate 5 Meter daneben. Solche Informationen gingen per Draht dann wieder zurück zur Schießleitung und die haben die Kanone neu ausgerichtet. Und das waren ja dann manchmal Millimeter im Winkel, in der Winkelgruppe und auch in einer Links-Rechts-Veränderung. Ihr könnt euch vorstellen, auf 13 Kilometer, sagen wir, 10 Kilometer ist ja im Winkelgrad, ist ja dann schon 20 Meter Zieltrefferfehlung. So eine Sache müsst ihr euch hier so vorstellen. Da gab es so eine meteorologische Station, dieser Turm hier, der Drahtgitterturm, der hat eben Windgeschwindigkeit, Temperaturen, solche Dinge vorher bekannt gegeben. Dann wollt ihr wahrscheinlich auch wissen, weil ich gerade drauf gucke, warum schießt man denn überhaupt, ja? Um die Waffenwirkung der Kanone zu testen, aber auch um die Erfahrung aus diesem Deutsch-Französischen Krieg oder überhaupt diese Beobachtung von Feindesland, wie bauen die denn Bunker, wie bauen die denn Festung. Also dieser Festungsbau, der ist ja heute, glaube ich, aus der Mode gekommen, aber damals hat Frankreich, Belgien, die haben Festungswesen betrieben und dementsprechend musste das preußische Heer sich auch darauf einstellen. Wir hatten so Küstenbatterien, aber Festung hatten wir irgendwie keine Ahnung, wie in Preußen. Ne? Oder könnt ihr mir, wann waren da, gibt es so Festungen im Mittelalter, so, ne? Die preußische Moderne, preußische hatte wenig Festungserfahrung. Und die Franzosen hatten das aber. Und dementsprechend musste der preußische Heer darauf ausgerichtet sein und Festungen zerschießen können. Da gab es eine ganz bekannte Sache, das Vereinigte Panzer- und Gewölbeziel auf 4.000 Meter. Dieser Klumpen Steine, den ihr da seht, graue Steine hinter dem Gittermast, der war eben, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber um die 1890, da wurde diese Panzer- und Gewölbeziel gebaut. Ich glaube, 500 Maurer haben dann eben über Wochen so eine Festung aufgestellt, die dann in 3 Wochen komplett zerschossen wurde. Ne? Das liegt heute noch so da, wie es damals verschossen, beschossen und verlassen wurde. Ne? Wenn wir dort drauf könnten, was wir aber leider nicht dürfen, könnten wir uns dann, könnte man noch weiter quatschen. Aber dementsprechend will ich euch jetzt hier nicht länger belasten.
Wieso dürfen wir nicht drauf?
Immer noch wegen der Munitionsbelastung, die eine politische Sache ist. Munitionsbelastung, wir waren vor 10 Jahren mit Reisebussen da drauf. Wir sind mit schwerem Gerät da rumgefahren. Und heute ist der Fußabdruck schon gefährlich. Dazu will ich mich jetzt nicht äußern.
Okay, also, das war hier das Museum gewesen. Und jetzt sollten wir vielleicht mal zum Verein kommen. Na, der Verein, wann ist er gegründet worden?
9.8.1990.
Ich weiß das am besten.
Das ist mein Geburtstag, deswegen.
Ach so.
Und waren Sie von Anfang an dabei?
Seit 94.
Erzählen Sie doch mal was über die Geschichte. 1990 war ja natürlich, wie wir alle wissen, ein Jahr des Umbruchs.
Ja.
Das weiß jeder. Was ist hier passiert?
Das war die Bürgervereinigung. Und wie gesagt, der Uwe Keim war ja hier Ordnungsamtsleiter und war hier ganz aktiv. Und die Leute sind ja schon immer, die so wie Ralf Keim und Uwe Keim und so, die sind ja als Kinder schon, oder unser Bernd Krabs, die sind ja hier schon mit den Russen schon unterwegs gewesen immer. Ne? Und das hat sie schon immer interessiert. Ralf zum Beispiel ist ja in der Munitionsbergung groß geworden. Und natürlich war alles interessant, die Festungsziele, die hier drin sind und so eine Sachen, ist ja total spektakulär. Ne? Deswegen sind wir ja auf dem ersten Platz bei der Lost Places Liste, weil das wirklich alles interessante Sachen sind. Panzer und Gewölbeziel und so weiter. Und die haben sich so richtig von Anfang an damit beschäftigt. Erst war es eine kleine Bürgervereinigung und die sind dann immer gewachsen an dieser Sache. Es hat sich also immer aufgebaut. Dann kam ja der Bund, der das Ganze übernommen hat. Beim Bund konnten Führungen gemacht werden. Die haben sich gar nicht drum im Prinzip dran gestört, weder an Waldbrandwarnstufe noch an irgendwelchen Wegen, noch dass wir nicht in den Wald konnten. Wir hatten eine Befahrgenehmigung von der Forst und durften überall hin. Und unsere Muniwerker wussten natürlich, wo ist es gefährlich, wo ist es nicht gefährlich. Und das ist noch heute so, aber heute schreibt man uns das eben alles ab.
Und es ist nie was passiert in den ganzen Jahren?
Nie. Wir machen ja immer, wenn wir raufgehen auf die Fläche, vorher eine tolle Belehrung, dass die Leute wissen, also mit Rauchen und so weiter. Ja, und es ist nie was passiert. Und was auch war, wo der Verein noch draußen tätig war, ständig, irgendwelche Leute von uns draußen waren weder diese ganzen Schmierereien an den denkmalgeschützten Gebäuden, noch wurde ständig was aufgebrochen. Ne? Die wussten immer, heute ist der Wachschutz da und das Interesse, da der Eigentümer nicht mehr das Interesse zeigt, ist das Interesse bei unseren Leuten natürlich auch sehr geschwunden, also sehr, sehr zurückgegangen.
Der Eigentümer ist das Land Brandenburg, oder?
Ja, und der Verwalter ist die Brandenburgische Wohngesellschaft. Ja, und da, wenn man da ständig im Prinzip immer nur gegängelt wird, verliert man die Lust. Ja, wir haben sehr wenig Leute, die zurzeit überhaupt noch in der Lage sind, Führung zu machen. Weil unsere älteren Kollegen, die sind dann über 80. Herr Zwicker, wie gesagt, der Gerhard ist jetzt verstorben schon, der Führung gemacht hat. Und das ist auch unser Problem. Wir brauchen auch junge Leute. Ich suche händeringend jemand, der Schatzmeister dann mal wird in 2 Jahren. Ich werde dann im Prinzip 74, ich werde es dann nicht mehr machen. Und der Ralf Keim im Prinzip ist auch über 60, der wird es auch nicht mehr machen als Vorsitzender. Aber einen Vorsitzenden finden wir. Wir haben, wie gesagt, da haben wir Leute wie den Sven Uwe Storm oder den David Krabs und so weiter, die sich jetzt da reinfummeln. Aber für einen Schatzmeister, der muss hier aus der Ecke sein, denn man kann nicht nach Nürnberg fahren, um eine Rechnung bezahlt zu kriegen. Ja. Und das ist eigentlich noch auch ein Problem, was wir zurzeit haben.
Mhm. Ja, und dann unser Vereinsziel ist ja unter anderem auch mit die Forschung. Mhm. Wir werden ja stark behindert dadurch, dass wir nicht mehr aufs Gelände dürfen oder dahin, wo noch was zu forschen gibt, ist uns verboten, dürfen wir nicht. Kriegen wir keine Genehmigung, mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Und auch, wir waren neulich nochmal bezüglich Vorstand mit dem Petitionsausschuss vom Land Brandenburg unterwegs, wollten denen einiges zeigen. Es sind in der Zwischenzeit auch schon viele Wege nicht mehr befahrbar. Wir dürfen nicht hin. Das heißt, der Verein hatte früher die Pflege der Zufahrten der Wege auf dem Gelände übernommen. Jetzt liegen Bäume quer. Das heißt, wenn es einen heißen Sommer gibt und da hinten brennt es,
hat man die Brille.
Freut sich die Feuerwehr. Die müssen nämlich erst mit der Kettensäge antanzen, weil die kommen nirgendwo mehr durch. Und das sind so Probleme, mit denen wir momentan sehr stark zu kämpfen haben. Und eine Lösung ist nicht wirklich so richtig in Sicht.
An dieser Stelle endet der erste Teil unserer Dokumentation über die Heeresversuchsstelle Kummersdorf gut. Es geht noch weiter. Im zweiten Teil werden wir weiter mit der Frau Maschke und der Frau Fabjunke-Wehrt darüber sprechen, welche Schwierigkeiten der Verein hat, diese historisch wichtige Anlage zu betreten und zu pflegen. Und wir begeben uns weiter auf die Reise mit Sven-Uwe Storm über die Geschichte der Anlage. Wir werden auch eine Außenbesichtigung machen und auch mit ein paar Gästen sprechen, die bei der Führung zugegen waren und mal so hören, warum kommen Leute nach Kummersdorf gut. Steffi und ich haben weiter recherchiert und wir haben verschiedene Interviewanfragen gestellt, unter anderem an den Ortsvorsteher von Kummersdorf gut, an die Brandenburgische Bodengesellschaft und auch an die untere Denkmalschutzbehörde. Von keinem dieser drei Organisationen bzw. Parteien haben wir bisher eine Interviewzusage bekommen. Aber, und das ist ganz interessant, Steffi und ich waren bei dem Konversionstag, dem Brandenburgischen Konversionstag am 15. Juni im alten Lager bei Niedergörsdorf. Und da ging es genau um das Thema, wie stillgelegte Flächen aus der Zeit der DDR und zuvor umgewandelt werden in nutzbares Land. Und da haben wir auch einen Vortrag gehört von der Frau Magdeburg, das ist die Leiterin der Brandenburgischen Bodengesellschaft. Und die hat darüber berichtet, dass die Brandenburgische Bodengesellschaft dabei ist, das Gebiet von der Heeresversuchsanlage in Kummersdorf gut zu sichten und dort über die nächsten Jahre hinweg Brandschutzzonen und vor allen Dingen Wege für die Feuerwehr einzurichten. In welchem Stand diese Sache im Moment ist, können wir leider nicht berichten. Aber offensichtlich stehen hier Interessen gegeneinander und wir werden am Thema dranbleiben. So, und dann haben uns noch zwei aktuelle Meldungen erreicht. Die erste ist, dass die versprochene finanzielle Unterstützung von der Gemeinde bzw. dem Ortsbeirat Sperenberg leider bisher noch nicht geflossen sind und dass der Verein auf diese Unterstützung wartet. Wie es weitergeht, steht in den Sternen. Die zweite Nachricht ist, dass Dani Eichelbaum, der CDU-Landtagsabgeordnete der CDU, einen Besuch nach Sperenberg gemacht hat und er schreibt in seinem Facebook-Profil, meine Dorftour führte mich heute nach Sperenberg. Ortsvorsteher Dago Pora zeigte mir die Brennpunkte des historischen Ortes mit seinen 1700 Einwohnern. Der Flugplatz Sperenberg war der wichtigste sowjetische Militärflugplatz in der DDR. Prominente Gäste waren unter anderem Nikita Chruschtschow, der Kosmonaut Juri Gagarin und Erich Honecker, der mit seiner Ehefrau Margot hier die letzte Nacht auf deutschem Boden verbrachte. Heute liegt die riesige Fläche brach und sucht nach einer neuen Nutzung, ein idealer Standort für ein Multi-Energiekraftwerk und einen dazugehörigen Windenergiepark. Also die Diskussion ist eröffnet, was passiert mit dem Gebiet und speziell natürlich mit dem Flugplatz Sperenberg. Und ich glaube, die nächsten Monate und Jahre werden noch spannend werden. Soweit erstmal zur ersten Folge. Und wenn ihr wollt, hört euch gleich die zweite Folge an. Eure quergelauscht Reporter sind immer dran.